Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast.
Wien ist mitten im Song Contest-Fieber. Der Song Contest emotionalisiert, aber leider nicht immer in die gewünschte Richtung. Ausgerechnet das bunteste Event des Jahres wird heuer von einer Schwarz-Weiß-Debatte über die Teilnahme Israels überschattet. Franziska Schwarz und Clemens Neuhold haben sich für unsere Titelgeschichte die Frage gestellt: Wie politisch ist der Song Contest? Und vor allem, wie sicher? Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, Maria.
Das ist der Profil Innenpolitik-Podcast. Mein Name ist Maria Pröchel. Es hat sich die vergangenen Jahre schon hochgeschaukelt, aber diesmal ist Wien im Auge des Sturms rund um ESC-Boykottaufrufe. Könnt ihr uns einen kurzen Abriss geben? Wie war die Stimmung vor dem ESC?
Also dieses Jahr die Stimmung vor dem ESC, ich glaube, man kann es so beginnen. Eigentlich hat diese ganze Debatte letztes Jahr begonnen, weil der österreichische Sieger JJ war ja eigentlich kein Favorit, wie das so oft ist vor dem ESC. Es gewinnen nicht unbedingt die, die in den Wettquoten Erster sind am Beginn der Woche des Contests. Und somit hat eigentlich niemand damit gerechnet. Und seitdem, glaube ich, kocht die Debatte hoch, weil in den letzten zwei Jahren, also JJ hat gewonnen im Jahr 2025 in Basel in der Schweiz und davor war der ESC in Schweden, in Malmö, waren die Austragungen von sehr großen Protesten gezeichnet. Und deshalb wusste man auch in Wien sofort, das wird ein Megathema, weil auch die zwei Vorjahressieger, also der schweizerische Kandidat Nemo und auch JJ, haben sich beide im Nachhinein negativ über die Teilnahme Israels geäußert. Und bei JJ war das ja sofort nach seinem Sieg eine Debatte. Also seitdem hat sich das hochgeschaukelt. Ich glaube, es ist allen Beteiligten bewusst. Ich habe das auch schon vor einem Jahr aus der EBU gehört. Für die ist diese ganze Diskussion rund um die Teilnahme Israels natürlich sehr schwierig, weil es extrem polarisiert ist. Man muss aber dazu sagen, dass Österreich im Vergleich zu anderen Ländern, du hast es schon gesagt, es nehmen ja 5 Länder dieses Jahr nicht teil, die Niederlande, Slowenien, Spanien, Island und Irland. Abseits der Länder, die sowieso nicht teilnehmen. Ich glaube, da ist Ungarn zum Beispiel eines. Die waren ganz klar auf einer Seite, dass sie sagen, nein, Israel soll ausgeschlossen werden. Und in Österreich würde diese Debatte so nicht geführt werden. Also es war vollkommen klar, dass Israel teilnehmen wird. Aber jetzt ist eben Österreich der Veranstaltungsort, wo diese Debatte geführt wird. Aber dazu später mehr.
Ja, also der Song Contest ist immer ein einmaliges Fest und Event. Wien ist aber eben nicht nur wieder mal Austragungsstätte des Song Contests, sondern auch ein weltweites Zentrum für den Protest gegen Israel. Und das ist natürlich von enormen Sicherheitsvorkehrungen begleitet und von einer sich jetzt schon zuspitzenden Debatte. Und was diese Protestbewegung gegen Israels Teilnahme in der Lage ist zu bewirken, das haben sie gezeigt. Ich glaube, es war am Freitag
am Samstag,
am Europatag. Also eigentlich noch nicht eine Eröffnungsfeier in dem Sinn, sondern Europatag, wo Bürgermeister Ludwig, Außenministerin Meinl-Reisinger auftreten und die Protestbewegung dieses Event quasi gekapert haben. Die haben mit lauten Protesten und Free Palestine-Rufen haben sie diesen Europatag gekapert und haben schon einmal da gezeigt, mit dem Ziel eben Israels Teilnahme zu verhindern, haben da gezeigt, was sie in der Lage sind zu bewirken und wie laut sie sein können und haben dann auch den Bürgermeister provoziert zu einem sehr direkten und lauten, harschen Statement zusammengefasst: Wir lassen uns von euch nicht wegterrorisieren, das hat er so gesagt. Und das hat in diesem Lager der Pro-Palästina-Demonstranten, das wir gut kennen, weil wir es für die Cover-Geschichte auch quasi sehr durchleuchtet haben, wo wir mit vielen in Kontakt sind und uns austauschen bei der Recherche. Das sorgt natürlich für zusätzliche Motivation, weil die sagen, naja, der Herr Bürgermeister tut uns jetzt zu Terroristen abstempeln. Wir richten uns aber gegen den Völkermord. Und das heißt, wir haben jetzt noch nicht einmal, es hat noch nicht einmal richtig begonnen und es ist aber schon politisch total aufgeheizt. Also da wird noch einiges auf uns zukommen, was konkret wir mal in dem Gespräch noch besprechen.
Mhm. Und vielleicht noch ein Zwischenruf, wie hochpolitisiert das ist, hat man auch am 1. Mai auf Marsch der SPÖ gesehen, weil da war es die SPÖ, die SJ Simmering, die ein Transparent mit der Aufschrift hatte, keine Bühne für Völkermord, Israel raus aus dem ESC, was natürlich auch aufzeigt, innerhalb der SPÖ, also auch der Partei vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, ist diese Meinung nicht einheitlich und da muss es im Hintergrund einfach brodeln. Und ich glaube, auf was man sich einstellen kann, ist, dass die Aktivistinnen und Aktivisten versuchen werden, alle Öffentlichkeit zu bekommen, die sie halt bekommen werden in dieser Woche. Also auch der Europatag hat es nicht geschafft, ungestört vom ESC und der Israel-Debatte, also rund um die Teilnahme, über die Bühne zu gehen.
Ja, vielleicht auch ein kurzer Insight, was die sozialistische Jugend betrifft. Also das hat natürlich für Aufsehen gesorgt, was die Franziska erwähnt hat, dass die SJ quasi ausmarschiert gegen den auf der Wiener Ringstraße gegen den Ausschluss Israels. Das ist auch historisch, ist das natürlich alles so aufgeladen und heikel, weil Österreich ist kein Land wie jedes andere in der Frage in Bezug zu Israel. Und das macht das Ganze noch einmal so aufgeladen und explosiv. Da ist es so, ich habe dann die SJ konfrontiert und die sagen, also das ist nicht ihre Meinung als sozialistische Jugend, dass Israel ausgeschlossen werden sollte, aber es ist quasi einhellige Meinung in der sozialistischen Jugend, dass das, was Israel in Gaza macht, ein Völkermord ist, ja, was die Mehrheit, also die SPÖ so nicht sieht und auch die Mehrheit in Österreich so nicht sieht, aber das sieht man vor allem, dass bei jungen Linken ein starke Anti-Israel-Stimmung vorhanden ist und wie sehr sich die auch bei den Protesten und Demonstrationen dann noch vermengt mit diesem sowieso schon bestehenden Pro-Palästina- und Anti-Israel-Lager, das wird natürlich auch interessant sein. Und eine Klammer noch dazu, der Protest ist international. Es haben sich internationale Künstler wie Pink Floyd, Mitbegründer Roger Waters, Barenboim, der klassische Musikkünstler.
Peter Gabriel, Brian Eno.
Deswegen wird es interessant sein, ob es auch einen internationalen Demoterismus zum sogenannten Song-Protest am 15. Mai geben wird und am 16. Mai beim eigentlichen Finale dann die große Demo, die dann wirklich versucht, dort in einem Park neben der Wiener Stadthalle, wo der Song Contest stattfindet, dort im möglichst laut zu sein. Ja. Also das ist eine offene Frage, auf die sich die Polizei vorbereiten muss.
Die Menschen, die da demonstrieren, sind das nur Lokale, ist das nur die SJ oder ist das eben, wie du gerade angesprochen hast, sind das auch internationalere Gruppierungen?
Also die SJ hat gesagt, dass sie das offiziell nicht unterstützen wird. Zum Beispiel auch bei der KPÖ habe ich angefragt, die werden das auch nicht offiziell unterstützen. Aber es gibt die sogenannte Palästinenser Solidarität Österreich. Das ist ein breites Bündnis aus antiimperialistisches Komitee und so sehr linksaußen Splittergruppen, die sich hier fusioniert haben. Auch diese Partei Free Gaza bei der Nationalratswahl ist die aufgetreten. Liste Gaza. Die ist da weiter, das geht hin. Also da sind viele Altlinke dabei, sind auch teilweise palästinensische Gruppen, so wie die palästinensische Gemeinde Österreich, aber auch zum Beispiel Vertreter wie die bekannte Strafrechtsverteidigerin Astrid Wagner. Also das ist schon ein kleines, aber breit gefächertes Bündel und die wollen natürlich auch auf der internationalen Bühne ihrer Gleichgesinnten zeigen, was Wien kann.
Das heißt, das sind aber schon lokale AkteurInnen und es ist jetzt nicht so, dass die Leute, die in Basel demonstriert hätten oder in Malmö, die gleichen wären, die jetzt auch wieder auftreten. Oder gibt es da auch eine größere Gruppierung?
Die Polizei Wien hat letzte Woche beim Pressegespräch wirklich darauf angesprochen, noch gesagt, ihnen, dazu können sie seriös nichts sagen. Die Demonstration am 16., die der Clemens schon erwähnt hat, die ist für 3000 Personen angemeldet, wo die Polizei aber die Protestierenden aus dem Ausland mitzählt. Also ich weiß jetzt in Zahlen nicht, wie groß Malmö war, aber rund um die Stadthalle etc. und auch das, ich glaube es heißt Eurovision Village oder so beim Rathaus, gibt es auch ein Platzverbot und eine Drohnenverbotszone. Also da ist sehr viel abgegriegelt. Und warum es von den Protesten in Malmö so wilde, konfrontative Bilder gibt, ist, weil hier die Demonstrierenden genau mit dem Hotel, glaube ich, der damaligen Kandidatin aufeinander getroffen sind. Und da hat man in Wien, soweit ich jetzt informiert bin, schon darauf geachtet, dass das nicht passieren wird. Also selbst wenn die Demo am 16. hinter der Stadthalle ist, ist die Frage, wird es da einen derartigen Zusammenstoß geben? Es könnte gut sein, dass die Polizei es echt geschafft hat, alles so zu planen, dass es nicht so ist. Weil es gibt auch noch, in Österreich ist es so, die Demonstrationen können bis zu 48 Stunden, glaube ich, vor Start angezeigt werden. Das heißt, man weiß jetzt auch noch gar nicht alles, was passieren wird. Es könnte schon noch was angemeldet werden, aber diese vielen Veranstaltungen und wie du auch erwähnt hast, diese vielen Akteurinnen, die nehmen sich ja auch gegenseitig die Leute weg sozusagen. Also ein bisschen unklar, wie viele es wirklich sein
aber
werden.
Aber es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, dass viel Rechtsunsicherheit bleiben wird, weil die können demonstrieren, die können stören. Da sind auch teilweise manche Leute von der Klimaprotestbewegung dabei, die mit ihren Klimaklebergeschichten gezeigt haben, wie sie Polizei auf Trab halten können. Und da ist es natürlich möglich, wenn man dann kurzfristig eine Demonstration anmeldet oder gar nicht anmeldet, aber sie trotzdem nicht gleich aufgelöst wird, dass du dann Kräfte gezielt bündelst und bindest und dann woanders vielleicht eine Störaktion startest, die dann nicht mehr so gesehen wird. Und da ist es natürlich, gibt es einerseits die Austragungsstätte des Song Contests, wo es mit Verbotszonen, mit Drohnenabwehr und so weiter viel Schutz gibt, wo dann die Veranstaltung wahrscheinlich gar nicht so betroffen ist. Aber was das davor und danach betrifft, auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist wieder eine andere Sache. Da hat man sicher viel gelernt aus Malmö. Und dann kommt noch dazu, da zum Beispiel der Teilnehmer aus Israel, der hat den Mossad dabei, den israelischen Geheimdienst. Also der ist schwer bewacht. Die werden da sicher auch nichts dem Zufall überlassen. Und man hat schon gezeigt, wie die Polizei einmal in einer Kaserne eine Art Leistungsschau gemacht hat, mit welchen technischen Hilfsmitteln sie da jetzt für Sicherheit sorgen, dann auch die Pressekonferenz der Polizei. Also das war wirklich so eine Art Leistungsschau mit dem Signal, wir sind vorbereitet, spielt es euch nicht. Aber wie gesagt, das Momentum, es gibt für Leute, die gegen Israel und gegen aus ihrer Sicht den, wie sie es nennen, Völkermord in Gaza demonstrieren, gibt es natürlich kaum so eine gute Gelegenheit wie diesen Song Contest. Deswegen ist dann am Schluss wirklich die Frage, werden wir an diesen Song Contest denken im Sinne von, dass die Künstlerin war top, der Künstler war top, das war spannend, oder wird dann überbleiben, Gott sei Dank ist nichts Gröberes passiert, aber da war einfach so viel los in der Stadt und so viel Aufruhr. Also beim Europatag da haben wir null über Europa und 100% über Israel und Song Contest gesprochen. Also da das ist die Frage, wie sehr dann das bleibt oder nicht bleibt vom Song Contest.
Vielleicht eine kurze Sache noch zu der Frage mit der Sicherheit. Englischsprachige Medien haben das jetzt so benannt, dass es einen eisernen Ring gibt um die Stadthalle bzw. die Wiener Innenstadt.
Auch ein geladenes Wort, oder?
Irgendwie schon.
In Europa.
Ja, nein, aber das, also so habe ich es die Polizei in Wien jetzt auf Deutsch nicht sagen gehört. Aber was man schon sagen muss, ist, dass der Hauptveranstaltungsort, die Wiener Stadthalle, die ist seit mehreren Wochen eigentlich total abgeriegelt. Alles, was da an Teilen drin ist, ging durch eine komplizierte Sicherheitskontrolle, also wie beim Flughafen mit Unterstützung vom Zoll.
Und Hunden.
Und Hunden. Und mir wurde auch gesagt, alle, also auch der Wiener Bürgermeister, Presseakkreditierungen ist nicht so einfach. Man hat da dann auch einen zweitägigen Personencheck. Also die Veranstalter und Veranstalterinnen wollen, dass niemand, die oder der in die Stadthalle kommt, ist ihnen nicht bekannt. Und es gibt eben diese Sicherheitsüberprüfungen und man hat auch versucht, das beim Sicherheitspersonal so gut wie möglich umzusetzen. Also die Bemühungen sind auf jeden Fall da, würde ich sagen. Die Polizei scheint sich das sehr, sehr intensiv vorbereitet zu haben, um auch keine Unsicherheit entstehen zu lassen.
Franziska, du hast mit den Protagonistinnen und Protagonisten der Proteste ja auch gesprochen. Wer war das und was haben sie dir erzählt?
Eine Person, mit der wir gesprochen haben, war Viktoria Almsteiner. Die ist auch aufgefallen, sage ich mal, bei dem Europatag-Protest. Da ist ganz interessant, also sie steht unter anderem hinter einer Petition, die den Ausschluss Israels fordert und die hatte, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber stand Vorwoche um die 3000 Unterschriften. Wo man aber sagen muss, sie und ihr Partner in dieser Aktion, die haben beide sehr viele Follower im Internet. Also 3000 ist da eigentlich keine große Zahl, würde ich sagen. Und was auch ganz interessant ist, ich glaube, Leuten, die sich selber der Palästina-Bewegung zuordnen, denen ist auch sehr bewusst, dass, wie Clemens vorhin schon erzählt hat, die Weltöffentlichkeit gerade nach Wien schaut und dass das als Campaigning-Moment ein großes Potenzial hat, weil Viktoria Almsteiner hat zu mir im Interview auch gesagt, natürlich ist ihnen klar, dass Israel aufgrund ihrer Petition nicht ausgeschlossen wird vom ESC und das ist auch kein Ziel, weil es ist unrealistisch und es ist viel zu knapp. Also wir haben in unserer Geschichte auch ein paar interessante Aussagen von zwei Antisemitismusforschern drinnen und die sagen eben auch, einerseits, wer gegen Israel protestiert beim ESC, versteht sich vielleicht selbst nicht als antisemitisch, was aber nichts daran ändert, dass gewisse Handlungen antisemitisch sind. Und gleichzeitig glaubt diese Bewegung halt, dass sie mit der Forderung nach dem Ausschluss Israels die totale Minderheitenmeinung hat, wo man aber die Frage stellen kann, ist das überhaupt so? Weil in der internationalen ESC-Community ist es die große Frage, ist das nicht eh das, was die Mehrheit fordert?
Clemens, du warst ja zu Besuch im Israel-Café. Was ist denn das und wer ist dir dort begegnet? Was hast du dort erlebt?
Es gibt Fan-Cafés, eine Aktion, wo jedem Land ein Wiener Café aus zugeordnet wird, wo sich dann die Delegation zum Beispiel treffen kann und auch die Fans oder vielleicht die Fans auch den Künstler treffen und wo einfach die Speisen dieses Landes auch verstärkt angeboten werden. Und das ist eine sehr schöne Aktion und da gab es nur eine Schattenseite, nämlich es wurden alle Länder verlost und am Schluss blieb Israel übrig. Das hat sehr irritiert. Es hat sich dann ein im Museumsquartier ein Lokal gefunden und die haben gesagt, das kann nicht sein, dass Israel ohne Kaffee dasteht, wir machen es. Und ich habe das Café besucht und das war sehr interessant, weil dieses Café jetzt zu einer Art Ort der jüdischen Solidarität geworden ist, wo die Besitzerin hat es mir so gesagt, sie hatte noch nie so viele jüdische Gäste, also die kommen einfach vorbei, das sind teilweise ganz alte Damen, die einfach nur sitzen, ihren Kaffee trinken und irgendwann nur Danke sagen, dass es das gibt. Das habe ich besucht, das war auch der Präsident der Kultusgemeinde Oskar Deutsch dort. Er hat mir auch gesagt, was er empfiehlt seinen Mitgliedern, Juden in Wien, die zu dem Konzert gehen oder die vielleicht am Rande sich bewegen. Und er hat gesagt, es bleibt jedem selbst überlassen, ob er Kippa trägt oder nicht zum Beispiel, also sichtbar als Jude auftritt. Aber es ist natürlich ein gewisses Restrisiko, ist evident. Deswegen empfiehlt er zum Beispiel Israel-Fahnen nur im geschützten Bereich zu schwingen, obwohl das ja eigentlich beim Song Contest ein Klassiker ist, dass man auch die Fahne des Teilnehmerland findet. Aber auch das zeigt natürlich, wie aufgeheizt die Stimmung ist.
Der ORF, der den Song Contest ja veranstaltet, ist ja momentan selbst eigentlich nicht unbedingt in seiner ruhigsten Phase. Was hört man denn so aus dem Künigelberg zu den Vorbereitungen, offiziell und inoffiziell?
Unser Politik-Podcast ist ja auch dafür da, das noch unterzubringen, was sich in der schriftlichen Geschichte nicht ganz ausgeht. Und viele Personen, mit denen ich über die Stimmung im ORF gesprochen habe, beziehungsweise mit denen ich versucht habe, über die Stimmung zu sprechen, die sind aktuell im Urlaub den ganzen Mai, weil sie sagen, es war ihnen bewusst, dass es nichts ist, wo sie dabei sein wollen. Die anderen sagen, ja, wir machen das halt jetzt irgendwie, diese ganze Affäre rund um den zurückgetretenen Generaldirektor Weismann. Das würde ich sagen, bezeichnen die meisten durch die Bank als unglücklich, aber kann man jetzt nichts machen. Und für die internationale Presse sind diese nationalen Konflikte nicht so interessant. Aber wenn man in das aktuelle Profil reinschaut, sieht man auch eine Geschichte über die Chats des ORF3-Chefs. Und der ORF, kann man sagen, ist ziemlich im Fahrtwasser. Also die Debatten begrenzen sich ja nicht nur um den Führungsstil oder die Chats vom zurückgetretenen Generaldirektor Weismann. Zusammengefasst, im Haus kennt man die Probleme, nach außen freut man sich, nach außen ist man für das Event gewappnet und wird das auch durchziehen. Und soweit man das beurteilen kann, hat es ja der ORF geschafft, hier eine Megashow auf die Bühne zu stellen.
Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ihr eure Titelgeschichte genannt hat, wird schon schief gehen. Gemeinsam mit Sebastian Hofer und Input von Angelika Hager. Also es wird schon schief gehen, das ist vielleicht jetzt mal unser Sentiment. Aber eigentlich ist die Idee vom ESC ja, es ist ein unpolitisches Fest, das ist ein paneuropäisches Fest, das soll verbindend wirken. Wenn wir uns das jetzt alles anhören und anschauen, hat dieses Konzept überhaupt noch Zukunft? Kann das so bestehen?
Ja, natürlich. Der Song Contest wäre eigentlich schon fast tot gewesen vor ein paar Jahrzehnten und hat aber, weil er auch politisch geworden ist, wieder an Fahrt gewonnen, weil er zum Beispiel auch zum ist so eine Art Hochamt der LGBTQ- und queeren Bewegung geworden ist. Also da gibt es eine wirklich ausgeprägte Fangemeinde, die haben diesem Event wieder ein starkes Leben eingehaucht. Und das ist ja das Interessante, auch in Bezug auf Israel, unser Thema jetzt, dass ja gerade aus der queeren Szene in Tel Aviv zum Beispiel, die ja oft mit der Regierung selbst, gegen die protestiert wird in Gaza, nichts zu tun haben oder beziehungsweise der sehr kritisch gegenüberstehen. Also die sind da hauptsächlich vertreten und deren Künstlerinnen und Künstler. Und gegen die wird natürlich jetzt auch demonstriert, wenn man gegen Israel demonstriert. Also da schließt sich der Kreis oder schließt sich auch nicht, wie auch immer man das sehen will. Aber ich glaube, dass diese Politisierung eigentlich fast eine Art Überlebensgarantie war, weil dadurch wieder einfach eine Emotion reingekommen ist und eine immer neue, veränderte Form der Song Contest weiterlebt. Und ja, deswegen freue ich mich zum Beispiel drauf.
Also deine These, der Song Contest ist politisch und es ist auch gut, dass er so ist.
Ja.
Ich möchte dazu noch ergänzen, ich war immer ein geheimer ESC-Fan, aber wegen der Kontroverse.
Sehr geheim. Für mich,
seit ich hier arbeite, ihr wisst es immer schon. Nein, aber für mich war der ESC auch ein Moment der Politisierung, weil ich kann mich echt noch gut erinnern, und ich glaube, es war 2012 oder so, Aserbaidschan und Armenien zum Beispiel, die haben nie gegenseitig ihre Beiträge ausgestrahlt, weil die halt in offenen Konflikten waren militärisch. Also diese politische Dimension, finde ich, hat sich immer schon durchgezogen.
Aber ich würde sagen, der ESC war, er war halt immer ein Cringe-Fest, vor allem für die Leute, die ihn sowieso nicht mögen. Und was man zu dieser ganzen Protestbewegung auch sagen muss, das sind ja keine Leute, die den ESC sowieso nicht boykottieren würden. Das interessiert die ja eh nicht. Es geht hier wirklich nur um die Aufmerksamkeit. Und was ich noch als allerletztes sagen möchte, was ich ganz, ganz, ganz interessant fand, die EBU hat damals Russland sofort ausgeschlossen, im März 2022. Und wenn man ganz, 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 ganz tief reinhört, dann ist das etwas, wo in Retrospektive Leute sagen, vielleicht war es eine Spur zu schnell.
Man muss nochmal sagen, EBU, European Broadcasting.
Genau, also die European Broadcasting Union ist sozusagen der Dachverband der europäischen öffentlichen Rundfunke, und der ORF ist der National Broadcaster. Und vielleicht dazu noch, weil wir haben vorher ganz kurz Ungarn erwähnt, zum Beispiel viele Länder, abgesehen von den 5, die jetzt sagen, sie nehmen wegen Israel nicht teil, vielleicht auch wegen Kosten, Ungarn zum Beispiel nimmt seit Jahren nicht teil, weil sie sagen, es ist ihnen zu gay und zu schwul. Also diese
autoritär geprägteren Länder haben den Schluss eh selber immer gezogen, wo halt auch die Frage gewesen wäre mit Russland, hätte Russland nach 2022 überhaupt noch teilgenommen?
Ein Tag, den ich am meisten mit dem Song Contest verbinde, war meine Ungarnreise nach dem Sieg von Conchita Wurst, wo ich mich für Österreich rechtfertigen musste gegenüber empörten Männern im Schwimmbad, die gesagt haben, wie sollen wir das unseren Kindern erklären? Das ist doch eine Frau mit einem Bart und hin und her. Und ich war nur so pass erstaunt, weil ich dann gemeint habe, ja, Österreich hat gewonnen, ist doch cool, oder?
Vielleicht waren sie eifersüchtig. Ich glaube, dass wir diesen Schaß, Zitat Andi Knoll, nicht so schnell wieder veranstalten könnte, durchaus vorkommen. Nicht nur wegen dem hohen Aufwand, möglicherweise auch wegen unseren Beiträgen. Also möge der Beste, möge die Beste gewinnen.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.